Das ist die Folge Nummer 20. Wuhu! Und mit zwei Gästen direkt. Und zwar Markus und Nicole oder Nicole und Markus. Und ich spreche mit den beiden über ein Thema, was in allen Folgen vorgekommen ist. Deswegen bleibt dran, es geht um liberal oder konservativ. Los geht's. Hello, hello.
Hi.
Buongiorno.
So, mit leichten Anfangsschwierigkeiten haben wir das tatsächlich geschafft, dieses Ding hier gemeinsam zu starten. Herzlich willkommen, Nicole und Markus. Ich habe es gerade schon wieder andersrum gemacht, wie man es eigentlich nicht macht. Aber trotzdem, liebe Grüße nach euch zu Hause. Wir nehmen über die Distanz auf. Das ist mir nicht so ganz leicht, aber wir gucken mal, was passiert. Das Internet rauscht die ganze Zeit weg, aber wir werden das irgendwie schaffen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eine Folge immer Sommer und dann direkt die Folge Nummer 20 mit mir aufnehmt.
Ja, was für eine Ehre.
Und zwar zu einem Thema, was total, wie kann man das sagen, was manchen Leuten wahrscheinlich schon beim Titel langweilig vorkommt oder den Leuten zum Hals raushängt, weil das schon so häufig diskutiert wurde. Aber ich erkläre gleich allen, warum. Trotzdem wollen wir euch erstmal vorstellen, wer ihr seid und so weiter. Und bevor wir das machen, was trinken wir zusammen? Was ist euer Lieblingssommergetränk?
Gin Tonic mit der guten Scheibe Gurke.
Ja, genau.
Sehr gut. Ich habe keine Scheibe Gurke drin, aber dafür, was? Ich kann das erkennen. Bei mir gibt es diesen schönen was ist das für ein Effekt? Also es ist blau. Das Getränk ist blau geworden.
Und was ist das?
Ich will jetzt nicht sagen phosphorisierender Effekt, aber ich, keine Ahnung. Okay, also cheers,
das,
ja?
Das Gin soll jetzt
also du musst jetzt schon noch in die Küche gehen und eine Scheibe Gurke abschneiden und die da reintun.
Das Problem, ich habe keine Gurke da.
Ja, ich hab hervorragend, kurz da Dennis. Du bist ja so super Stück vorbereitet.
Ja, einfach was irgendwie gar nicht.
Gin Tonic ohne Gurke, also, das geht gar nicht.
That goes not, ne? Es gibt aber Gin Tonics, also Gin-Sorten, die schmecken so extrem nach Gurke, dass man die gar nicht braucht. Ich probiere mal, wie der schmeckt.
Hat noch nicht Bing gemacht hier. Ne? Wir müssen
schade, da fällt voll, fehlt voll die Gurke.
Ja.
Wo trinken ihr euren Gin Tonic gerne, also im Sommer? Habt ihr so ein Lieblingssommerplätzchen?
Wenn wir ihn hier in der Nähe hätten, dann würde ich sagen auf dem Rhein. Auf dem Deich.
Im Rhein, auf einem Schlauchboot zwischen den Schiffen.
Auf dem Deich, okay.
Auf dem Deich, aber
also da sitzt ihr dann
so
und dann
weit weg.
Ja.
Aber die Chance besteht, dass man könnte, ne?
Wenn du zwei, wollte. Drei Gin Tonics Intus hast, ist der Rückweg schwierig. Ja. Egal mit welchem Verkehrsmittel.
Das ist richtig.
Okay. Ja gut, dann müsst ihr halt mit dem Hubschrauber oder so abgeholt werden. Okay. Lass uns mal eben den HörerInnen vorstellen, wer ihr seid und warum ihr mit mir über das Thema liberal versus konservativ, liberal, konservativ oder wie auch immer diese Folge heißen wird, reden könnt. Ihr seid meine Kommilitonen und wir haben zusammen Theologie studiert und jetzt seid ihr aber auch irgendwie unterwegs in Gemeinde und unterwegs mit Menschen in Therapie, richtig?
Ja, richtig.
Ja, so ist es.
So ist es. Erzählt mal, also Nicole, was machst du denn so im Leben?
Ich mache gerade eine psychotherapeutische Ausbildung, weil ich vorhabe, Therapeutin zu werden. Und ich bin jetzt gar nicht so direkt in Gemeinde beruflich unterwegs, nicht mehr. Mhm. Und orientiere mich da gerade, wie gesagt, in die therapeutische Richtung.
Warum hast du das gemacht? Was?
Obwohl Pastorenfrau ist ja sowas wie hauptberuflich in der Gemeinde, nur ohne Bezahlung.
Ja.
Stereotyp, ja. Ja, sag mal, Nicole, wie ist das passiert? Du hast irgendwann, du hast gesagt nach dem Bachelor, nee, sorry, also jetzt, so geht das hier nicht weiter. Und dann hast du jetzt vor, Therapeutin zu werden. Sag mal, why? Warum?
Boah, steck's direkt ein. ich habe im Master festgestellt, ich habe den ja begonnen, mein Freund, ne?
Stimmt.
Hab nach einem Mastersemester bin ich einfach, wie soll man sagen, psychisch echt schon auf dem Weg zur Depression gewesen. Und es ging für mich dann einfach irgendwann nicht weiter. Habe dann aus verschiedenen Gründen dann auch den Master nicht beendet. Und wir sind dann zwar trotzdem zusammen in Dienst gegangen, Markus und ich, aber die erste Stelle war so extrem problematisch. Also da ist wirklich viel Scheiße passiert. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich auch nicht mehr zurückgegangen bin in den Dienst. Und ja, dann kamen zwei Kinder irgendwann. Die sind jetzt 4 und 7,5. Und deshalb war ich dann irgendwann erstmal Mama. Bin ich immer noch ganz nebenbei.
Wirst auch noch eine Weile sein, glaube ich.
Ja, genau. Habe ich noch ein paar Jahre vor mir. Ja, und dann habe ich einfach festgestellt, dass diese ganze zum einen Seelsorgeschiene, aber ganz besonders so das Therapeutische mich super interessiert und das auch wirklich mir voll entspricht. Und ich habe immer mit meiner Berufung sehr gehadert und ringe da auch heute noch mit, die eigentlich nämlich ziemlich krass und eindeutig war von Gott, dass ich Pastorin werden soll, aber ich habe da nie so richtig mein hundertprozentiges Ja zu gefunden. Und da bin ich eigentlich auch immer noch mit am Ringen mit. So. Genau. Aber das Therapeutische interessiert mich schon immer. Und da merke ich so, dass das ist mein Ding. Das kann ich. Und cool. Deshalb mache ich das jetzt.
Alright, das heißt, wir wissen auch schon, ihr seid junge Eltern und trotzdem seid ihr in Gemeinde unterwegs zusammen, weil der Markus ist Pastor, richtig?
Richtig.
Warum rede ich eigentlich die ganze Zeit mit so einem dummen Dialekt? Ja. Ich höre jetzt auf. Ja.
Weil man mit uns nicht anders reden kann.
Dennis ist unsicher, wenn man mit uns redet.
Ja, genau. Ich muss meine Unsicherheit überstehen. Nein, vielleicht liegt es daran, weil Markus und ich haben eine Gemeinsamkeit. Wir kommen beide aus dem Bergischen Land, haben festgestellt, dass es zu einer extremen Hassliebe während des Studiums geführt hat.
Oh ja. Weil Dennis weil einfach aus der falschen Stadt kommt.
Okay, ich habe dich, jetzt warst du kurz weg, du hast wahrscheinlich sowas gesagt, wie, weil ich aus der falschen Stadt komme.
Nee, exakt, das habe ich gesagt.
Kann ich mir doch denken, so, ne? So, ja, also.
Oh Mann, das Internet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Super.
Ja, ich hab im Studium immer gesagt, Wuppertal asozial, sozusagen. Und du hast den Remscheider in mir auch beleidigt. Aber das heißt, ihr seid jetzt in einer Gemeinde, Markus, du bist dort Pastor. Was müssen wir sonst noch zu euch wissen?
Was man zu uns noch so wissen muss. Gott, sind wir langweilig, wenn einem da nicht sofort was einfällt, ne?
Sure.
Ich glaube, was zu uns erwähnenswert ist, dass wir beide sehr gerne Musik machen und Nicole das sogar richtig kann.
Sagst du.
Stimmt, ja.
Sagt der Mann ohne Ahnung. Für Markus ist jeder gut, der irgendwie Musik ein bisschen kann.
Ey. Und sie stellt wieder ihr Licht unter den Scheffel jetzt. Aber würde tatsächlich sagen, das ist was. Und wir haben immer schon irgendwie Bock gehabt, Dinge nicht ganz so gewöhnlich zu machen. Und deswegen ist es schon krass, dass wir jetzt 7 Jahre an einem Ort sind und in so einer altgedienten, traditionellen Baptistengemeinde so lange schon sind. Ja? Genau, aber
ja. Wir haben schon so einen Pioniergeist, ne?
Ja, irgendwie
und,
schon.
Der kommt aber zur Zeit nicht so richtig zum Zuge.
Also in meiner theologischen Arbeit kommt er auf jeden Fall zum Zuge, weil ich immer das Bedürfnis habe, Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und ich habe keinen Bock, 2000 Jahre christliche theologische Tradition zu rezitieren irgendwie. Also offen gesagt konnte man mich im Studium auch mit Kirchengeschichte und Dogmatik immer jagen, ja? Weil ich gerne irgendwie Dinge neu angehen will. Ist nicht immer ganz leicht bei 2000 Jahre Christentum, ja, weil da gibt es nicht so viele Gedanken, die noch nicht gedacht wurden.
Aber
es ist möglich. Es ist möglich, Dinge einfach neu in neue Kontexte zu setzen und so. Und das ist uns, glaube ich, auch einfach beiden immer ein Anliegen.
Ja, das war schon immer echt unser Hauptanliegen, das uns auch sehr verbunden hat, ne?
Ja.
Dieses neue Wege finden. die Botschaft, die alte Botschaft irgendwie neu verpackt an zu Menschen zu kriegen, die einfach gar nichts so mit Kirche eigentlich am Hut haben. So.
Und da ist Therapie mindestens genauso wichtig wie Predigt und Gottesdienst und Lehre in der Gemeinde.
Oh ja, das glaube ich wohl auch, ne? Passt auch ein bisschen noch zu einem Fakt, den ich jetzt noch erwähnen würde, nämlich, dass du, Markus, einen Podcast hast, der heißt 7 Minuten Glaubensfragen und ein Bier im Stehen, richtig?
Ja, richtig.
Und das ist ein Podcast, den du zusammen mit einem Politiker machst und ihr unterhaltet euch immer mehr als 7 Minuten über Glaubensfragen. Das ist richtig.
Ganz im Gegensatz zu deinem Podcast haben wir nämlich uns gedacht, weil wir selber so sind, dass wir immer zu lange Podcasts gar nicht erst anhören, dass wir einen kurzen Podcast machen wollen, auch weil wir gesagt haben, wir wollen Themen kurz anschneiden und nicht tot diskutieren oder sowas und nicht übermäßig behandeln, sodass man dann auch voll mega in die Tiefe geht, sondern kurz in der Oberfläche. Wir haben 7 Minuten gesagt, weil man sagt so, 7 Minuten brauchen Bier, das gezapft ist, bis es richtig gut ist zum Trinken. So, und
Weiß jetzt nicht, weil das Internet schon wieder weg war, weil du, was du Negatives über meinen Podcast gesagt hast. Aber ich nehme es einfach mal so hin.
So. Nein. So habe ich das ja gar nicht meinen. Nee, aber es geht darum, die Hörer haben ja trotzdem gehört, was ich gesagt habe. Die HörerInnen.
Ja.
Ja, und wir haben gesagt, wir reißen in dieser Zeit, die ein Bier braucht, um gut zu werden, ein gezapftes, frisch gezapftes, die Zeit, wir treffen uns an der Theke und tauschen uns über große Themen aus, ethische Themen, religiöse, politische Themen und wollen in 7 Minuten auf den Punkt kommen. So, das ist auch eine Herausforderung bei einem Politiker und einem Pastor. Aber wir schaffen es meistens in 9 Minuten.
Da, ich find's wirklich cool. Also auch wenn das so ne, lustig ist, haha, erste Folge. Man hört in der ersten Folge nach 7 Minuten so das Klingeln im Hintergrund, glaube ich. Ich hatte so vermutet, dass das ein Timer war für euch und ihr beide einfach bla 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 einfach drüber. Aber ja, das ist so ein bisschen die deutsche Kultur in einem, die da ganz genau ist. Ne? Letztlich, ich find's super. Ne? Und wir sind auch schon jetzt hier fast 12 Minuten unterwegs. Insofern ist doch alles tipptopp. Also, das, was du gerade gesagt hast über euch mit eurem Pioniergeist, muss ich sagen, passt aber noch zu einer zweiten Sache, nämlich, dass ihr diese Pioniere oder das hatte ein schönes Nebenprodukt für mich im Studium als euer Kommilitone, weil ich aus einer sehr konservativen Baptistengemeinde ins Studium gegangen bin und sehr naiv dort angekommen bin. Also so, ich habe gedacht, Baptisten sind so und mehr gab es da nicht. Und dann bin ich da einfach hingekommen, dann haben wir erstmal Griechisch gelernt, so, und dann ging das irgendwann das Studium los. Und irgendwann stellt man dann fest, ach so, also das kann man auch denken und Theologie ist das und das und das und man trifft auf liberale und auf konservative Menschen. Und was ich tatsächlich schon mal öfters in meinem Podcast hier benannt habe, ist, dass ihr da immer wieder, ich habe das so symbolisch gesagt, neben mir saßt oder mir ins Ohr geflüstert habt und gesagt habt, hör es dir erstmal an, hör erstmal zu, lass es erstmal sacken. Und das habt ihr deswegen gesagt, weil ihr nämlich, bevor ihr Theologie studiert habt, Bibelschule gemacht habt. Die gibt es mittlerweile nicht mehr, aber das war eine Zeit, die man sich nehmen konnte. Ich glaube, man könnte so sagen, so eine Mischung aus Selbstreflexion und Selbsterfahrungsjahr in Kombination mit eigentlich einer theologischen Lehre oder einem theologischen Unterricht. So, richtig? Richtig erklärt? Ich habe es ja nicht gemacht.
Ja, passt.
Okay. Und mit dieser Erfahrung, die auch auf dem gleichen Campus stattgefunden hat, hattet ihr irgendwie eine große Ruhe da drin? Oder ich weiß nicht genau, ob es diese typische Krise gab, die manch einer ja dir auch, bevor du ins Theologiestudium startest, so vorhält, ne? Dass die Leute sagen, ja, also hoffen wir mal, dass du deinen Glauben behältst, wenn du dann ins Studium gehst und so. Und ehrlich gesagt habe ich das auch gehört so, hab mir da jetzt nicht so Gedanken gemacht. Wie gesagt, ich habe so bin ein bisschen naiv da reingegangen, hab das dann aber auch nicht so erlebt. Und da habe ich immer gedacht, da war ich immer sehr dankbar. Und dann sind wir so unterwegs gewesen, haben unterschiedliche Themen, unterschiedliche Vorlesungen, auch unterschiedliche Lebensprozesse gemeinsam erlebt. Und jetzt stehen wir hier und sind Therapeutin, Pastor. Und ich bin ja auch noch ein klein bisschen Berater. Und da habe ich gedacht, Eigentlich muss ich mit euch nochmal drüber reden. Was ist so in der ganzen Zwischenzeit passiert? Was denkt ihr darüber? Ihr habt unterschiedliche Erfahrungen gemacht im Leben. Ich habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht im Leben. Und dazu kommt noch ein anderer Gedanke, warum ich dieses Thema eigentlich mal aufgreifen will. Das ist nämlich, weil ich schon merke, dass es ja gefühlt, vielleicht auch dadurch, dass wir mehr mitbekommen, mehr in die Extreme geht, auch in den letzten Jahren politisch. Aber ich habe auch das Gefühl, in unserer Kirche, dass man extrem liberale Positionen und extrem konservative Positionen, obwohl man so viel eigentlich Diskurs hat und obwohl man so viel voneinander weiß, also ich nehme es zumindest mehr wahr. Ich weiß jetzt nicht, ob die These stimmt, dass es mehr wird oder so. Wäre auch spannend, was ihr sagt. Aber auf jeden Fall habe ich gedacht, das ist meine Einleitung. Ich möchte mit euch da mal drüber sprechen und mal überlegen, wie ihr das so wahrnimmt. Und vielleicht kommen wir auch am Ende, wenn wir ein bisschen drüber geredet haben, auf irgendwie so einen grünen Zweig oder irgendwie so ein Weiterdenken. Und wenn nicht, dann nicht. Aber zumindest wollte ich es einmal mit euch besprochen haben. Und ich würde beginnen wollen, dass ihr mal so sagt, was sind denn für euch so die Definition aktuell von liberal und konservativ? Irgendwo so ganz leicht, ne?
Genau.
Wie viel Zeit haben wir? Ja, Markus, definier doch mal.
Also das ist ja quasi ein Minenfeld, so, ne? Weil das wahrscheinlich jeder, der sich einer dieser Schubladen irgendwie zuordnet oder sowas, das für sich irgendwie anders füllt, ne? Du kannst ja beides total positiv füllen, nämlich das eine mit freiheitlich, einfach in der direkten Übersetzung, das andere auch in der direkten Übersetzung mit bewahrend. Ja, etwas, ja. Wovon man weiß, dass es gut ist, dass man das bewahrt und dass man das wertschätzt. So. Nur, dass natürlich die Begriffe als Kampfbegriffe so sind, dass dem Liberalen, dass der in seiner Freiheit sozusagen zu weit geht und dabei dann ihm alles egal wird und so alles ist in Frage, alles ist relativ, alles in Frage gestellt und so weiter. Und der Konservative sich an seinen Werten festklammert und festbeißt und nicht bereit ist, sich einen Zentimeter zu bewegen. Diese Extrempositionen gibt es natürlich, aber die eigentlichen Grundansätze in beiden Richtungen sind ja gut. So, und ich glaube auch nicht unbedingt immer nur so gegensätzlich, dass es da keine Schnittmenge geben könnte, ne? So, aber im Studium ist es natürlich so. Also, das ist, wir hatten Kommilitonen, die haben 5 Jahre Studium betrachtet als die Marter und Pein, die sie durchstehen müssen, die Anfrage an ihren Glauben, bis sie endlich Pastor sind oder Pastorin und tun und lassen können, was sie wollen und dann ihr Studium wieder vergessen können. Das hat's gegeben, so. Und es gab andere, die haben das Studium genutzt, um ihren Glauben komplett auf links zu drehen. So. Und das ist ein bisschen typabhängig. Bei den ersten würde ich sagen, boah, da habt ihr aber echt 5 Jahre eures Lebens verschenkt, weil das hättet ihr nutzen können zu was Gutem.
Ja. Ne?
Und bei den anderen kann man vielleicht auch sagen, so, du musst, wenn man so sagt, man legt den kindlichen Glauben ab. Ich weiß, dass das in der letzten Folge, die wir uns jetzt mal in Vorbereitung auch mal angehört haben, wo das auch darum ging, den kindlichen Glauben abzulegen, frage ich mich, ob das kann man definitiv auch übertreiben, weil in unserem Glauben sind ganz viele Dinge kindlich. So, ja. Also das Vertrauen auf dem Schoß des Vaters zu sitzen, dass das der Ort ist, an dem ich geborgen bin. Dieses werdet wie die Kinder, ja, bekommen, so seht zu, dass ihr euer Urvertrauen nicht verliert, lese ich daraus, ne? Das ist ja ganz viel Kindliches, was wir einfach alles abzulegen, ist irgendwie verkehrt. Vielleicht so ein magisches Denken abzulegen, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So. Aber dieses kindliche Vertrauen auf den Papa im Himmel, so sollte man auch als 90-Jähriger noch haben, finde ich. Ja. Und von daher kann man beides überspannen und beides extrem. Wir beide haben, glaube ich, auch eher zu der Fraktion gezählt, die im Studium so erstmal radikal alles in Frage gestellt haben und auf diesen Zug aufgehüpft sind und das auch bestimmt, also da auch mal ausgelotet haben, wie weit kann man den Bogen spannen, sage ich jetzt mal.
Ja.
So, ne? Oder für mich selber so, ne? Und mal, also ich persönlich bin da mitgegangen und habe erstmal alles in Frage gestellt. So, und im Endeffekt hat mir das gut getan. Ich weiß aber, dass das auch was ist, wo ich verstehe, wenn Leute sagen, wenn ich das jetzt alles weiß, kann ich dann noch zu diesem kindlichen Urvertrauen zurückfinden. Mhm. Ne? So.
Aber eine Sache haben wir eben nie, also ich zumindest nie, aber du glaube ich auch nicht, bei allem auf links drehen, nie in Frage gestellt. Und das war immer die echte Liebe Gottes, ja. Und also ich habe immer schon alles darauf aufgebaut und immer durch diese Brille geguckt und lese alles in der Bibel durch diese Liebesbrille, und zwar sehr radikal. Und das ist mein absolutes Fundament. Und wenn dieses Fundament da ist und auch bleibt, dann kannst du auch alles auf links drehen, ohne dass du gleich deinen Glauben verlierst. Ja. Das geht. Und das war für viele vielleicht auch immer die große Gefahr. So. Oder was heißt die Gefahr? Vielleicht ist das manchen nicht möglich gewesen. So. Vielleicht wurde dann auch eben das totale, absolute Fundament Liebe Gottes in Frage gestellt. Und wenn das ins Wanken gerät, dann hast du, glaube ich, ein Problem. Mhm. Aber solange dieses Fundament bestehen bleibt, kann ich die ganze Bibel sowas von auf links drehen und meinen Glauben auf links drehen und Gott auf links drehen und trotzdem am Ende daran festhalten und in eine unglaublich große Weite kommen durch das ganze Hinterfragen und in eine krasse Freiheit geführt werden.
Und auf diesem Weg, finde ich, kommst du auch am Ende zur Bibel zurück. Ja. Also wenn du kannst sagen, ich habe in meinem Herzen, ich postuliere, Gott ist Liebe und zwar nichts anderes. So, ja. Und er ist immer gnädig, er ist immer liebevoll und ich muss keine Angst vor ihm haben. Ich glaube, Angst vor Gott ist eine massive Triebfeder im Leben von fast allen Christen. So. Ja. Also ein massiver Motivator für bestimmte Handlungsweisen und Werte und so weiter. Und wenn ich diese Angst vor Gott nicht habe, was soll ich denn befürchten, wenn ich biblische Wahrheit in Frage stelle? Was soll denn passieren? Also wenn ich weiß, dass Gott mich lieb hat und Gott mich führt und das ausschließlich das Gute für mich will, weil er mein Papa ist, der mich lieb hat, dann muss ich keine Angst davor haben, Fragen zu stellen. Und am Ende führt es mich zur Bibel zurück, weil die Bibel ist voller Geschichten von Menschen, die genau das erlebt haben. So, die immer wieder die Gottes Liebe in ihrem Leben wiedergefunden haben, egal welche Wege sie gegangen sind. Und sich da einzureihen, das verstanden zu haben, dann hat das auch alles, dieses in Frage stellen, dann hat es wirklich einen Sinn gehabt. Ne?
Wir sind da auch, glaube ich, einfach voll im Thema Gottesbild. Ne? Was habe ich für ein Gottesbild? Und wenn ich glaube, dass Gott ein strafender Gott ist, der immer mit erhobenem Zeigefinger mich und mein Tun betrachtet, dann habe ich auch allen Grund, Angst zu haben vor dem. Ne? Und dann habe ich auch allen Grund, Angst zu haben davor, meinen Glauben oder die Bibel oder alles so in Frage zu stellen. Ne? Mhm. Wenn ich aber eben davon ausgehe, dass Gott wirklich zutiefst oder die reine, pure Liebe ist, der barmherzig ist, der mich einfach nur und hundertprozentig mit total liebenden Augen anguckt, dann hat Angst keinen Platz mehr. So, dann geht das alles.
Ja. Und ich würde sogar noch ergänzen, weil wir sollen wir verabreden, dass wir den Dennis einfach gar nicht mehr zu Wort kommen lassen.
Ja, guter Plan.
Wer ist Dennis? Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ne? Danke nochmal für diese Predigt von Nicole und Markus. Macht's gut. Ciao.
mir ist wirklich auch wichtig, weil das jetzt klingt jetzt alles so ein bisschen so wie Gott ist die Liebe und so, das klingt so nach so einer rosaroten Scheuklappenbrille, die einen von allem
Leid aber auch
weggucken lässt oder sowas. Ne? Ich habe das gerade gedacht, als wir redeten, dass das so klingen kann, aber das ist bei uns überhaupt nicht so, sondern mir zum Beispiel ist ein super wichtiges Thema Klage und für Nicole auch. Und ich habe neulich sogar mal darüber gepredigt, hat Wellen geschlagen, so hier in unserem Umfeld, so weil Leute schlecht damit zurechtkommen, wenn man klagt wie Hiob und das vielleicht auch mal im Gottesdienst macht, in einem Gebet oder sowas, ne? Wo man einfach Gott nicht sagt, du bist ein guter Gott und du siehst ja, ich habe hier ein bisschen Aua und wäre nett, wenn du dich mal drum kümmern würdest, wenn du Zeit hast oder sowas, sondern sagst, ich finde das scheiße und ich habe den Eindruck, du willst es gar nicht ändern. So, mhm. Und das finde ich mies von dir. Mhm. Ne? Also, und das zu formulieren, was eigentlich alle irgendwann in ihrem Laufe ihres geistlichen Lebens mal spüren, aber nicht rauslassen und so, das ist mir total wichtig. Das heißt, ich bin nicht rosa-rot mit Gott unterwegs, naja, ne? Dass ich mal sage, so, ah, Gott ist aber die Liebe und Schwamm drüber oder so, ne? Sondern gerade dieses Hinterfragen und dieses Gott auch mal massiv angehen und auch kein Blatt vor den Mund nehmen und ihm auch mal eine scheuern im übertragenen Sinne, so, ne? Das zähle ich dazu. Mhm. Das braucht nämlich das Vertrauen am Ende, dass er mich trotzdem oder unabhängig davon lieb hat. Und das ist so, wenn man selber Papa wird, kann man das ein bisschen nachvollziehen. Wenn mein Kind einen Wutanfall hat, vielleicht auch irgendwie aus berechtigt so, weil es sich ungerecht behandelt fühlt oder sowas, ne, dann sagt es auch schon mal, das haut mich, oder ich versuche es auf den Arm zu nehmen und es schlägt mir auf die Brust mit Fäusten oder sowas, ne? Mhm. Oder sagt mir mit 7 Jahren, ich ziehe aus, ich hasse euch oder sowas. Ja, ja, das passiert. Dann ändert das doch überhaupt nichts daran, dass ich das Gute. Ich lasse da doch nicht mein Kind fallen und sag so, boah, jetzt hast du mich beleidigt, Kind. Ja, jetzt hast du den Bogen überspannt. Kann mein Kind den Bogen so überspannen, dass ich es nicht mehr lieb hab? Und ey, und ich bin nur ein Mensch. Mhm. So. Und wir vertrauen vollends darauf, dass Gott es aushält, wenn wir ihm mit den Fäusten auf die Brust schlagen und sagen, du bist echt eine Arschgeige. So, weil ich erleb's gerade nicht anders. So. Und dass er mich lieb hat und ein Interesse daran hat, mich wieder glücklich zu sehen. Mhm. So. Und dann kann ich alles hinterfragen und durch jedes Tal gehen sozusagen. Ja?
Seid ihr in dem Sinne dann liberal oder konservativ?
Das ist so schwierig, das einzuordnen. Ne? Mhm. Irgendwie eigentlich versuchen wir immer eine Mitte zu finden. Von beidem.
Ich glaube aber, dass das alles, was wir jetzt gerade gesagt haben, eher also wenn man jetzt einen Erzkonservativen und einen Superliberalen fragen würde.
Ja.
Ja, ein Fundi-Pastor von irgendeiner abgefahrenen pfingsterisch-charismatischen Megachurch und ein evangelischen Pfarrer einer Tradition, so, da würde wahrscheinlich der Pfarrer eher sagen, jo, da haben sie recht. Und deswegen glaube ich, dass das eher in die liberale Richtung zu deuten ist, auch wenn ich keinen Bock auf die Schublade habe.
Ja. Ja, und das finde ich einen wichtigen Punkt. Ihr habt das ja ganz am Anfang eures wahnsinnig langen Monologes.
Der ermüdend war für alle HörerInnen.
Ja, Dennis, das wissen die. Weißt du mal, wie deine Hörer sich immer fühlen, wenn du da einen
hochhältst? Ich breche ab, ey.
Du kommst auch aus dem Reden nicht raus. So.
Christa Töne, Schatzung,
oder? Deshalb dauern die auch immer so.
Ja. Also, so eine Stunde geht das nicht. Nein, was ich sagen wollte war, ihr habt ja ganz am Anfang gesagt, genau, es ist, also erstmal geht es darum, dass wir davon reden, von dem Phänomen liberal und konservativ gibt es als Schubladen. Und ich habe das schon verstanden, dass ihr gesagt habt, naja, im Studium wart ihr herausgefordert und ihr habt aber trotzdem irgendwie beides in euch und wollt das, was ihr jetzt oder wofür ihr steht, nicht nur verstehen im Sinne von, ja, wir decken das schon irgendwie alles zu mit der Liebe oder so, sondern dass es in eurem Glauben Anteile gibt von gutem, schönen, auch naiven, aber auch Dingen, wo ihr hadert mit Gott und so weiter. Und trotzdem würde ich auch sagen, es gäbe Leute, die das hören und würden sagen, ja, das ist eindeutig total die liberale Schublade. Widersprecht doch mal diesen Leuten, woher nehmt ihr das Recht, quasi diese Freiheit, also so mit Gott umzugehen, ja? Also woher kommt das, dass ihr diese Freiheit habt zu sagen, ja genau, ich klage auch und Nicole, du hast gesagt, die Bibel auch auf links zu drehen, ja? So, woher kommt, einfach damit man es verstehen kann, woher kommt diese Freiheit? Ich habe immer das Gefühl, da enden so die Diskussionen, ja, weil man irgendwie nur sagt, wofür man steht und am Ende unterhält man sich gar nicht mehr darüber, warum man das eigentlich macht oder woher das kommt. Deswegen war ich nämlich wirklich auch gespannt auf euch, dass ihr das vielleicht mal, wie auch immer, mit schlauen Gedanken oder eurer Lebensgeschichte erzählen könnt. Aber woher kommt das, dass ihr sagt, wir haben die Freiheit, die Bibel auf links zu drehen und trotzdem nicht den Glauben zu verlieren? Oder wir haben das auch erlebt. Wie geht das?
könnte die Gegenfrage stellen, so, wer hat verboten, das zu tun? So, ja. Das wäre eine ernst gemeinte Gegenfrage, weil ich möchte gerne wissen, woher das Verbot kommt, so mit Gott umzugehen. Das kommt nämlich aus christlicher Tradition und sicherlich nicht aus der Bibel. Denn die Bibel macht bei Hiob in dem Psalm, in den Klageliedern genau das. Und das sind eben genau die Texte, um die sich Gemeinde immer drückt, ganz gerne. Also die Psalmen sind nett, aber auch nur die netten Psalmen sind nett. So, da gibt es nämlich ganz haufenweise Psalmen, die kommen dann in den Bibellesebüchern und in den Gottesdiensten und in den Liturgien nicht vor. Und die Klagelieder auch nicht und Hiob selten. So, das sind aber ganz eindeutig biblische Zeugnisse davon, wie Menschen mit Gott ins Gericht gehen. Ja. Ne? Und daher nehme ich mir die Freiheit. Also nicht, das ist nicht mein einziges Argument. Vielmehr ist es auch meine Geschichte, dass ich immer gemerkt habe, wenn ich, also ich glaube, wenn ich mir herausnehmen darf, das mal so zu sagen, dass Gott von mir nicht ein bestimmtes Verhalten will, sondern ein ehrliches Herz. So, ich glaube, das steht halt drauf. Er hat ja Menschen geschaffen mit einem eigenen Willen und einem eigenen Dickkopf. Das hat ja einen Grund, weshalb er uns so geschaffen hat. So, er hätte ja Marionetten machen können. Wollte er nicht. Er wollte Leute, die sich selber entscheiden können und selber bestimmen können, welchen Lebensweg wollen sie gehen. Und ich glaube, wenn wir ehrlich zu ihm sind, freut das sein Herz. Und wenn wir ehrlich ihm sagen, wie toll er ist, freut das sein Herz. Das würden jetzt alle Christen mit einstimmen und sagen, jawohl, und genau das machen wir im Lobpreis oder so. Ja, das ist ja auch richtig so. Aber wenn es mir scheiße geht, will er auch ein ehrliches Herz. So, und das ist das. Und das habe ich gemerkt, das hat er immer honoriert. Irgendwie. Ja, übrigens auch bei Hiob, dessen Freunden, die ja ihm, dem Hiob sagen, das darfst du nicht, diese Freiheit kannst du dir nicht rausnehmen, aus verschiedenen Gründen, sagt Gott am Ende des Hiob-Buchs, sagt er zu denen, ihr habt nichts Wahres über mich gesagt, nichts Wahres, so, ihr seid Lügner, so, wenn ihr Hiob verbietet, ein ehrliches Herz zu zeigen, wenn es ihm mies geht, und daher nehme ich, daraus leite ich die Befugnis ab, dass ich mit Gott reden kann, wie ich meine, wenn es aus ehrlichem Herzen kommt.
Was würde auch anderes Sinn machen? Also Gott kennt mich durch und durch, der kennt mich besser als ich mich selber. Der kann mein Herz total lesen und alles in mir. So, was würde es also für einen Sinn machen, so einen Teil vor ihm zu verschweigen. Er weiß doch eh davon. So, ja. Und was schneiden wir da von uns ab jedes Mal, wenn wir so diese ganze Klage irgendwie verschweigen und so tun, also vor Gott so tun, als wäre alles Tutti, aber alles ist eigentlich scheiße. Wofür? Also der Gott, der alles von mir weiß, der mich komplett sieht und kennt und mich scannen kann quasi, wieso sollte ich vor dem irgendwas verschweigen? Und ich finde, es hat immer unglaublich viel mit Prägung zu tun. Ne? Ich selber komme nicht aus einem baptistischen Elternhaus. Ich bin nicht freikirchlich geprägt. Und ich habe diese ganze freikirchliche Erziehung nicht genossen. So. Und ich glaube, deshalb fällt es mir auch noch sehr viel leichter, als es Markus fiel vielleicht oder so manchem anderen Mitbaptisten oder Freikirchler, Gott eben auch richtig anzuklagen. So, ja. Weil ich habe dieses, mir wurde nie Angst vermittelt oder eingetrichtert, so, oder so ein falsches Ehrfurchtsverständnis eingeprägt. Das habe ich alles nicht. So.
Ja.
Ich durfte Gott, als ich ihn kennengelernt habe in meiner Jugendzeit, durfte ich den sofort eben als liebenden Gott kennenlernen und persönlichen Gott. Und ich glaube, das ist auch nochmal sehr, sehr hilfreich. Dass mir diese ganze klassische Prägung fehlt und viel, viel Menschliches einfach deshalb auch fehlt und Gott irgendwie direkt da bei mir da ansetzen konnte, wo es essentiell ist und ja, wo es wirklich drauf ankommt. Ja.
Ich merke in dieser Diskussion, und das kommt auch bei dem vor, was ihr sagt, dass tatsächlich, wenn man sich fragt, wie gehe ich damit um, dass zum Beispiel ich liberaler denke oder wie auch immer, ne, oder dass ich nicht in der Schublade sein möchte oder was auch immer, und ich bin in der Diskussion mit jemandem, ich frage mich immer gefragt, was kann eigentlich da helfen? Und es ist auch so ein bisschen das, was ihr sagt. Die Frage, was für ein Gottesbild steht eigentlich hinter dieser Prägung, die ich habe, oder hinter dieser These, hinter diesem Thema, die scheint echt wichtig zu sein. Ich habe mich versucht, mal ein bisschen auch ins Thema nochmal einzulesen, bevor wir die Folge aufnehmen und so. Und ich habe gemerkt, ja, es ist immer die Frage, aus welcher Kirche stammt der, der das sagt, mit welcher Prägung sagt er das oder was hat er auch in seinem Leben erlebt. Aber was kann man zusammenfassend sagen? Eigentlich geht es an den Diskussionen, an den Stellen immer um die Frage, welches Gottesbild? Und diese Frage klingt so unfassbar langweilig, finde ich. Also Gottesbild, das muss man auch erstmal erklären. Gibt es tolle Folgen vom Immer-Sommer-Podcast, aber auch zu bei dem Thema Worship. kommt auch Klage vor. Aber was ich damit sagen will, ist, tatsächlich habe ich das Gefühl, da ist ein Angriffspunkt, auch in der Diskussion. Weil ich das Gefühl habe, in manchen Diskussionen kommen wir ja nicht weiter. Oder ist es halt auch irgendwie an so einem Punkt, du diskutierst einfach mal in zwei Richtungen so, ne? Der eine sagt, Wahrheit heißt für mich das, der andere sagt, Wahrheit ist für mich das. Dahinter steht aber die Frage eigentlich, was erlaubt mir mein Gott eigentlich zu denken, was erlaubt mir mein Gott zu hinterfragen oder was sagt mein Gott, sag ich jetzt, meine Gottesvorstellung, was Wahrheit ist, so, ne? Und das muss ich sagen, ist für mich was, wo ich tatsächlich glaube, dass wir das irgendwie, wenn wir das als Kirche so, wenn wir eine Hilfestellung geben müssten, das könnten wir noch mal irgendwie ein bisschen mehr sexy machen, ne? Dass man sagt, diese Auseinandersetzung, was ist dein Gottesbild, glaube ich, ist total wichtig, egal in welchem Alter, ne? Und auch, glaube ich, sehr, das kann auch sehr, sehr konstruktiv sein. Es ist nicht nur diese destruktive Arbeit, so was ist falsch oder was habe ich mir schlecht vorgestellt, sondern auch in jedem Alter noch mal anders, ne? Also was ist zum Beispiel das kindliche Gottesbild und was daran bewahre ich so? Und was daran muss aber auch noch mal eine neue Freiheit erfahren oder was auch immer. So. Das ist so, was ihr jetzt quasi auch gesagt habt. Und trotzdem stelle ich mir die Frage, wo ist da, also oder nehmt ihr da eine Grenze wahr? Welche Form von Liberalität oder Konservativismus würdet ihr kritisieren? Oder was nervt euch? Sagt doch mal einfach. Also ich kann ja mal anfangen, weil ich merke, ich habe diese Folge auch aufgenommen, weil ich zum Beispiel jemand bin, der bei Facebook mittlerweile nur noch scrollt und irgendwie so ein bisschen was mitkriegt und Leuten zum Geburtstag gratuliert, was ich irgendwie noch ganz gut finde. Auch, dass ich da so ein bisschen dran erinnert werde durch. Aber ich scrolle ganz häufig auch durch Kommilitonen-Posts von uns und merke manchmal so, meine Güte, was steht da für ein Gottesbild hinter? Oder auch für ein Menschenbild, was ja damit auch zu tun hat, ne? Und ich finde es dann so schlimm, dass ich das Gefühl habe, ja, da ist jemand Pastor und der hat so diesen Einfluss, und Leute wollen von ihm irgendwie was hören über Gott und der prägt dieses Gottesbild und gleichzeitig würde die Person das vielleicht bei einem Post von mir ja genauso denken. Und da merke ich aber, regt es mich auf, weil ich merke, da gibt es schon sowas wie, ich empfinde das nicht als richtig und ich finde, das ist sogar manipulativ an manchen Stellen oder da wird auch ein Menschenbild irgendwie verdeutlicht oder deutlich gemacht, was einfach, das ist diskriminierend auf eine gewisse Weise anderen gegenüber oder was auch immer. So, wo sind bei euch Grenzen?
Ja, das geht, was das Konservative angeht, bei mir in eine ganz ähnliche Richtung, glaube ich. Im sehr konservativen und auch im fundamentalistischen geht es immer so häufig um Strafe und Sünde und wenn du das falsch machst, dann und dann wird mit der Hölle gedroht und es wird unglaublich viel mit Angst gearbeitet, finde ich.
Auf jeden Fall.
Und das ist was mich richtig aufregt, was ich wirklich zum Kotzen finde, weil das wirklich meinem Gottesbild diametral gegenübersteht. Also Angst hat für mich bei Gott so überhaupt gar nichts zu suchen, aber besonders im Fundamentalismus, auch im Konservativen, auch vielleicht nicht ganz so krass, aber häufig steht es viel, viel unbewusster, glaube ich, dahinter, als es im Fundamentalismus der Fall ist vielleicht. Diese wird so krass mit Angst gearbeitet und den Menschen wird immer mit der Hölle gedroht und am Ende wird eigentlich, es wird missioniert, weil damit die Menschen nicht in der Hölle landen und also ne, das ist so, die Motivation ist ganz häufig auch mein eigenes Verhalten, ich muss dann oder du sollst dann bitte gefälligst Buße tun, damit du nicht in der Hölle landest und wieder auf den richtigen Weg kommst, so. Wenn das immer so, das, da gibt es ja viele Facetten von, ja, von diesem richtigen, vom Weg abgekommen sein und pipapo, wo man davon dann schon anfängt zu reden, da muss ich sagen, das regt mich echt auf. Besonders wenn das einflussreiche Menschen tun, wie Pastoren zum Beispiel, die dann dieses Bild, dieses Gottesbild bei den Menschen prägen und diese Angst verbreiten. So. Beim Liberalen ziehe ich eine Grenze, merke ich häufig, da wird es ganz oft so total zu so einem totalen Larifari-Glauben. Da ist irgendwie nichts mehr, da hat nichts mehr Hand und Fuß, da ist irgendwie alles richtig und es gibt kaum irgendwie, ja, gefühlt gibt es irgendwie gar keine Grenze mehr, du kannst immer alles irgendwie erklären und da kommen die Menschen aber auch nicht weit mit, weil du hast dann auch irgendwie fast gar keine Antworten mehr auf gar nichts irgendwie, weil ja alles irgendwie okay ist. Und das wird dann auch, und deshalb versuchen wir immer so einen Mittelweg zu finden, wie ich vorhin mal sagte. Da gibt es dann aber auch so gar nichts, ich sag mal, Charismatisches mehr oder so. Ja, also dann Heiliger Geist und diesen ganzen Teil von Gott, der wird dann komplett ausgeklammert und alles ist nur noch verkopft, alles ist nur noch Theorie irgendwann und dann hast du zwar alles hinterfragt, aber du kommst am Ende auch nirgendwo mehr hin und du hast kein Ziel mehr, also du kommst nirgendwo mehr raus. Das ist alles nur noch relativ. So, und Larifari, wie gesagt, ne, das ist irgendwie, das hat kein Hand und Fuß mehr und die Menschen, finde ich, werden damit aber auch total im Stich gelassen, wenn Pastoren dann so predigen zum Beispiel, weil die dann überhaupt gar keine Orientierung mehr finden und die sitzen da im Gottesdienst und hören zu und wissen überhaupt nicht, was will der Mann mir da jetzt sagen? Was habe ich denn davon jetzt? Was zum Henker bringt mir das gerade, was der Mensch da erzählt? Ja? Das bringt mich im Leben oder in meinem Glauben gerade 0,0 weiter, wenn irgendwie alles richtig ist und
Das ist mir aufgefallen, als wir im Studium Homiletik hatten, also das ist ja Predigtlehre. Und da macht man ja so Seminare und Übungen und muss dann eine Predigt halten, nachdem man gelernt hat, wie man eine Predigt hält. Und dann lernt man ganz viele Stile und Möglichkeiten, eine aufzubauen und sowas. Und das sind meistens die Präferenzen der Dozierenden, die man dann lernt. Und ist mir oft aufgefallen bei Predigten, die dann so gehalten wurden im Studium, ne, dass Leute versucht haben, theologisch total abgewogen zu sein. So. Und da kommt dann so hinterher bei raus, dass die Leute dann entweder einen Lehrvortrag halten statt eine Predigt, so, oder dass sie so sagen, ja, du kannst das so sehen, du kannst aber auch so sehen. So, das kommt in ganz vielen eher dieser liberaleren Richtung, kommt ganz oft vor. Dieses, ja, also, ne, ich leg dir jetzt mal so eine mögliche Deutung hin, aber es kann auch alles andere bedeuten, so, ne? So, also, Hilfe, nicht, dass mich jetzt hier jemand festnagelt auf eine bestimmte Richtung und so. Und für mich ist das so, wenn ich predige, wenn hinterher jemand zu mir kommt und sagt so, das ist aber einseitig so, weil du hast ja übersehen, das und das und so, dann sage ich, ja, ist okay, ich hatte auch nur 20 Minuten Zeit, so, ne? Und dann möchte ich auch, ich will lieber provozieren irgendwie und mich aus dem Fenster lehnen und mich angreifbar machen, als so wirklich allem gerecht zu werden, ne?
Ja.
Und ich würde sagen, zu der ursprünglichen Frage, wo ist eine Grenze und was nervt, wenn ich das Gefühl bekomme, jemand stellt seine eigenen Werte und seine eigene Erkenntnis oder das, was er glaubt, erkannt zu haben, er oder sie, über das, was Gott in diesem Moment möglicherweise sagt. So, das passiert nämlich auf beiden Seiten.
Ja, genau.
Mhm. Auf der konservativen Seite passiert das hier, ich sag mal, ich greife ihn jetzt mal an. Shoutout an die CSU, Horst Seehofer. hat ja neulich jetzt gesagt, zu dem Thema Ostergottesdienst und so, ne, dass da die Politik dran war, die Kirchen zu bitten, die Präsenzgottesdienste sein zu lassen, so, oha. So, da hat er gesagt, das kann doch eine Partei mit dem C im Namen nicht machen und so, ne, so. Und dann habe ich auch irgendwo auch bei so einem Facebook- oder Twitter-Post gesehen, wo jemand gesagt hatte, okay, aber Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen und Afghanen zurückschieben und darüber Witze machen und so, das geht alles mit dem C im Namen so, ne? Mhm. Und das ist, genau das ist es so, ja. Das ist so, Leute, die deren Herz lacht, wenn Gottes Herz weint. Ja, oder deren Herz weint, wenn Gottes Herz vielleicht lacht. So, weil Gott hat eine Vielfalt geschaffen, eine bunte Welt, und die möchten gerne alles schwarz-weiß haben. Und wenn Gott sich freut und sagt, guck mal, wie großartig vielfältig meine Schöpfung sein, die, ja, ist mir aber zu vielfältig, das darf nicht sein, das passt nicht in den Rahmen. Und andersrum, da leiden Menschen, zum Beispiel bei Pandemien und Katastrophen, wo dann Leute aus hinterm Ofen hervorkommen und sagen, siehst du, habe ich doch die ganze Zeit gesagt, so, ne, stimmt ja doch, was ich gesagt habe und meine Auslegung der Offenbarung und so, ne, und da weint Gottes Herz und sie lachen, so, das finde ich höchst problematisch. Und auf der liberalen Seite ist es dasselbe, meine Erkenntnis, und genau, also ich halte mich für so schlau, dass ich Gott das Wasser reichen kann, so, und ich glaube nicht, dass das alles auf alle Liberalen zutrifft, sondern auf so einen Extremen, auf diese Extrempositionen. Viele Liberale haben schon auch diese Demut, sage ich mal, zu sagen, was ich erkenne, ist nur vorübergehend und nur Stückwerk oder sowas, ja. Mhm. So, und auf linker Seite, wenn man das so sagen kann, ist ja die Bereitschaft, seine eigene Meinung nochmal zu überdenken, viel größer, würde ich sagen, tendenziell. So. Aber trotzdem gibt es auch da dieses, ich habe das erkannt und deswegen ist das jetzt gültiger als das, was womöglich Gott mir in der nächsten Situation sagt. Und dann verschließt man so seine Ohren dafür, für das, was Gott einem vielleicht jetzt sagt. Und Gott kann einem ja mit zum Beispiel demselben Bibeltext heute was anderes vermitteln als morgen.
Ja.
Ich sag mal, da darf ich kurz eine Anekdote dazu erzählen?
Ja.
Dennis darf nicht so viel reden.
Bitte kurz.
Eine Anekdote dazu ist nämlich, dass ich in der Bibelschule war das so, dass ich einen Vortrag halten sollte zum Sacharja-Buch. Ja? Und im Sacharja-Buch steht, ich habe dann also die ganzen theologischen...
Sacharja, ein Prophet der Bibel. So.
Ja, richtig. Ja. Genau. Und Sacharja war ein Prophet zu der Zeit, als das Volk Israel im Exil war und das Exil aufgehoben war und sie durften zurückkehren in ihr altes Land und sollten dort den Tempel wieder aufbauen. Nur, dass das sehr träge vonstatten ging und die Leute kamen so allmählich zurück, aber waren auch erstmal interessiert daran, ihr Haus aufzubauen und irgendwie eine Wirtschaft wieder ins Laufen zu bringen. Und Sacharja sagt, ihr sollt den Tempel bauen, so, wir brauchen wieder einen Ort, an dem wir Gott anbeten können, so. Und darum von handelt das Sacharja-Buch. Und ich habe halt dieses Referat gehalten und wusste jetzt also einzuordnen, wer ist dieser Prophet und was ist seine Aussage, das gehört in diese Zeit damals und so. Mhm. Und dann kam ich nach Wuppertal zurück an einem Wochenende und in unserer Gemeinde waren Renovierungsarbeiten. Es mussten...
Das war bestimmt nicht schön, zurückzukommen nach Wuppertal.
Das ist das Schönste auf der Welt.
Ja.
Jedenfalls waren in unserer Gemeinde Renovierungsarbeiten, es mussten Tapeten abgeknibbelt werden. So. Und ein Freund fragte mich so, ey, kommst du morgen Tapeten abreißen in der Gemeinde? Und ich so, Alter, ich bin das erste Mal seit 3 Monaten zu Hause und so und ich habe mal Bock auszuschlafen und sowas. Ja. Und dann hat er mir am nächsten Morgen gesagt, guck mal in die Losungen. Ja. Und in der Tageslosung stand ein Vers aus dem Sacharja-Buch, nämlich, die in der Ferne wohnen, werden kommen und bauen am Haus des Herrn. So. Das heißt, jetzt gerade eben konnte das Sacharja-Buch für mich bedeuten, das ist ein Prophet, der damals, und ich ordne diese Kontexte ein, und dann überlegen wir so, was hat das da, und dann stellen wir Fragen da dran und so. Und im nächsten Moment kann es einfach für mich bedeuten, krieg deinen Arsch hoch und knibbel Tapeten ab. So, ne? So derselbe Text und diese Offenheit muss man sich bewahren. Da denke ich manchmal auf liberaler Seite, dass diese dass diese Offenheit, auch wenn man es nicht, auch wenn man glaubt, offen zu sein, dann nicht mehr da ist und man sagt, ja, das ist Achaia, ja, den kann ich ja so und so einordnen. Ja. Ich weiß Bescheid. So.
Ja, ich finde es sehr gut. Also, ich würde nochmal
aufgreifen. Darf nicht wissenschaftlich bleiben, ne?
Ja, genau. Wissenschaft muss dienen. So. Und nicht, es ist kein Selbstzweck. So.
Ja, aber egal. Ich würde noch anfügen wollen, ich glaube, das ist in dem Sinne, wie ihr das auch gerade gesagt habt, sonst müsst ihr sagen. Aber ich habe gerade gedacht, als du bei dem Thema Angst warst, Nicole, dass mir das oft so geht, dass ich merke, auf der einen Seite wird oft mit Angst gearbeitet, das nämlich auch so war. Und das stört mich persönlich auch sehr, weil ich das als sehr, sehr machtvoll und machtmissbräuchlich empfinde. Auf der anderen Seite wird Angst aber dann häufig, und jetzt meine ich das Liberale, das wird dann halt so relativiert, was ja auch der Vorwurf oft an Liberale ist, alles zu relativieren, dass das Angst gar nicht mehr gibt und die Liebe ist das Allerwichtigste und so. Und wo ich auch sagen würde, das trifft aber auch nicht die Lebenswirklichkeit von Leuten. Was mich dann an so einen Punkt führt, dass ich merke, und so verstehe ich euch, da wo Glaube, und das sind nicht nur biblische Wahrheiten, sondern eben auch das, was Menschen erleben mit Gott, wo das tatsächlich Menschen trifft und wo es etwas mit Menschen zu tun hat, und zwar im irdischen, aber auch im übernatürlichen Sinne, da findet Glaube statt, der nicht in diesen Extremen ist. Und das kann sehr konservativ sein, weil man sich zum Beispiel durch so einen Sacharja-Vers ermutigt fühlt und sagt, ach krass, ja, lustige Nummer sozusagen. Das kann aber natürlich sein mit der falschen Person, dass er dir auch diesen Sacharja-Vers hinknallt und du das Gefühl hast, du wurdest jetzt quasi gezwungen und hast eigentlich gar keinen Bock und gar keine Freiheit, dahin zu gehen. Und das ist eigentlich ein richtig mieser Trick so, ne? Also Gott hat mir heute Morgen aufs Herz gelegt durch die Tageslosung, dass ihr alle kommen sollt. Also ich brauche hier mindestens 50 Leute in der Gemeinde und so, ne? Also, und da merkt man wieder, es hat tatsächlich viel damit zu tun, wer das wie sagt und wann, so, ne? Also das ist ja tatsächlich auch in dem Sinne zu bedenken. Und so geht mir das, ne, dass ich merke, das hat wieder auch was mit Gottesbild zu tun. Hat derjenige überhaupt die Macht über mich, wenn ich denke so, ja, okay, oh, der Pastor hat diesen Vers rausgeholt und so. Oder kann ich lachen, weil das ein Kumpel ist und der sagt das so und der meint das so ironisch so, ne, aber hier so, Gott hat das so gesungen. Aber es ist vielleicht irgendwie eine coole Motivation, dann dahin zu gehen und Tapeten abzuknibbeln oder sowas, ne?
Ja.
Und ich habe eher das Gefühl, wenn wir uns damit beschäftigen, der Gewinn könnte sein, dass wir manch eine sehr alte Tradition, zum Beispiel, was heißt Hölle heutzutage, was heißt Strafe heutzutage, was heißt Freiheit, was heißt Wahrheit, was heißt Angst, was heißt Liebe, was heißt Sünde, wenn wir uns da in einem richtig guten Sinne miteinander unterhalten würden, nämlich immer, was hat das denn aktuell mit unserem Leben zu tun, dass wir da eigentlich auf coole Antworten kommen könnten, es sei denn, da kommt wieder jemand in die Diskussion rein, der schon weiß, was das alles heißt für mich und für dich und so weiter und nicht die Offenheit hat. So, ne?
Ja.
Das führt mich so ein bisschen zu einem Punkt, ich wollte mit euch da noch drüber nachdenken. Ich habe bei einem Blog-Eintrag gefunden, da hat jemand gesagt, eigentlich ist es in dieser Zeit, gerade in der wir unterwegs sind, durch diese Veränderung, die wir gerade im Leben haben, also Technologie entwickelt sich wahnsinnig schnell, Kommunikation ist sehr weit ausgebreitet, das heißt, man kriegt viel mit. In dieser Zeit, durch diese schnellen Veränderungen und dass man schnelle Lösungen braucht und so, eigentlich sehr, sehr wichtig, sowohl eine Liberalität zu haben, und zwar, die These war, eine Liberalität in der Methode und ein Konservativismus oder konservative Wirkung in der, ja, wie kann man das sagen, vielleicht so in dem, wie das Ganze abläuft, also oder als Grundbasis oder so. Was damit gemeint ist, ist zum Beispiel das Beispiel Demokratie. Demokratie bietet eine gewisse Sicherheit. Das ist eine Grundform. Darauf stehen wir. Das hat auch so Rahmenbedingungen, die sind eigentlich unumstößlich, also das Grundgesetz und so weiter. Aber innerhalb dieser Demokratie darf es nicht so sein, dass man keine Fragen mehr stellen kann. Also eine gute Demokratie muss immer irgendwie den Diskurs haben und so weiter und so fort. So, ja. Und das fand ich irgendwie eine spannende These, weil das eigentlich so beide Aspekte hat. Ja. Also auf einem Fundament zu stehen und gleichzeitig zu sagen, aber auf diesem Fundament muss alles gedacht, gesagt und auch irgendwie so ja, miteinander diskutiert werden. Und dann habe ich bei einem, ich sage jetzt mal eher konservativ bekannten Autor noch auf einer anderen Homepage gefunden, dass der gesagt hat, das ist auch sein Wunsch eigentlich, fand ich einen coolen Gedanken, dass eigentlich liberale und konservative Menschen immer in einer Art liebevollem Diskurs miteinander unterwegs sind, dass es nur so funktionieren kann. Mhm. Frage, Ist das zukunftsfähig? Also ist das das, wo wir hin müssen? Haben die Leute recht? Was sind eure Gedanken zu der Zukunft?
Ich glaube, ja, das ist zukunftsfähig, aber es ist unspektakulär.
Ja. Okay.
So, ich
also erlebe das. Was heißt das, unspektakulär?
Ja, es ist halt eine mühsame Grassroots-Arbeit sozusagen, ja, die du alltäglich und immer wieder machst, und das lässt sich halt schlecht auf Facebook-Seiten schreiben und im Internet livestreamen und irgendwie bekannt machen groß, ja. Mhm. Es ist nicht hip. So.
Ja.
Aber es ist halt, wir haben bei uns in der Gemeinde noch so eine richtig alte Bibelstunde, wie man das von früher kennt. So, ja, viele Baptistengemeinden haben das so eingestampft, weil einfach das Interesse irgendwann nicht mehr da war. Die Leute sind nicht mehr gekommen. So, und dann muss man sich fragen, ob der Pastor für zwei Leute da mal was vorbereiten
Erklären wir uns für Bibelstunden, die Hörerin, was heißt Bibelstunde?
Also ich glaube, vor ein paar Jahrzehnten war das Normalste von der Welt. Es gab in der Woche zwei wichtige Termine in der Gemeinde. Das war der Gottesdienst und das war die Bibelstunde. Irgendwann in der Mitte der Woche. Das ist abends einfach, dass man sich eine Stunde oder zwei trifft, in Bibeltexten liest, und dann geht es nicht um einen Gottesdienst, wo die Predigt, der theologische Impuls sozusagen, etwas, ein kurzer Impuls ist, der ermutigen soll oder irgendwie sowas, sondern da geht es richtig um schwarzbrotmäßige, knallharte Arbeit an der Bibel. So, ja? Erforschung und so. Und genau, und das ist halt irgendwann öde geworden für die Leute, und dann sind die oft eingestampft worden, und in meiner Gemeinde gibt es das noch oder wieder, ist kurz bevor ich kam, wieder eingeführt worden mit dem schrecklichen Namen eigentlich Bibeltalk, ja, also Deutsch-Englisch, Denglisch gemischtes, ja, damit man nicht Bibelstunde sagen muss, sagt man halt Bibeltalk, und das klingt plötzlich total modern. Aber es ist, der Inhalt ist tatsächlich, ja, genau, der Inhalt ist tatsächlich, wir lesen in Zeitabständen ganze Bücher, sind Lektüreeinheiten vorgegeben, liest diese Kapitel aus diesem Buch, und wir lesen ganze Bücher durch mit der Zeit. Wir sind jetzt gerade am Buch Genesis, das komplett durchzulesen, das ist das erste Buch der Bibel. Wo unfassbar viele bekannte Geschichten drinstehen. Also kennst du Buch Genesis, kennst du fast das ganze Alte Testament, zumindest die Geschichten, die so erzählt werden. Und dann tauschen wir uns aus. Und ich habe irgendwann aufgehört, das sonst wie großartig vorzubereiten und jedes Mal da irgendwie so einen Abend zu planen, sondern ich lese das selber, ich mache mir hier und da Gedanken, wenn ich über was stolper, schlage ich das nochmal nach, damit ich da eine gute Antwort auf mögliche Fragen weiß oder so, aber es geht meistens dann in eine völlig andere Richtung, weil Menschen erzählen, und die Leute erzählen dann eben nicht und sagen, aus meiner theologischen Perspektive ist, ich lese meine Bibel so und so, sondern die erzählen, wo sie sowas schon mal erlebt haben in ihrem Leben und was so und ob sie das anspricht oder nicht, und dann ziehen manchmal Leute auch seltsame Schlüsse aus den Bibeltexten oder so oder projizieren da irgendwas rein oder sowas, und da kann man dann so ein bisschen als Theologe gucken, dass man da so ein bisschen die Rahmenbedingungen schafft und das auslotet, aber es geht tatsächlich dabei darum, einfach zur Geltung kommen zu lassen, was Menschen sagen, und die unterschiedlichste Backgrounds haben. Ne? So, manche Leute so, kommen richtig aus krassen Hintergründen, konservativen, andere sind total liberal unterwegs. So. Und das spricht tatsächlich Leute aus allen Lagern an, und wir sind da gemeinsam unterwegs, aber es ist halt super unspektakulär. Das meine ich halt damit, dass du damit nicht, also das ist nicht so ein attraktives Merkmal irgendwie. Und deswegen wird das, glaube ich, geht das schnell unter, weil man lieber, Gemeinde lieber Energie in Sachen steckt, wo sie Leute nach außen ansprechen können und sagen kann so, hey, komm zu dieser fetten Veranstaltung, oder wir haben hier was Schönes für euch vorbereitet oder so, ne? Mhm.
Ja, aber weißt du, ich verstehe das auch, aber ich frage mich manchmal, also weil ich finde das nicht so unspektakulär, wir haben nicht bei uns den gleichen Kreis, und halt dich fest, der heißt nicht Bibeltalk, sondern der heißt Bibelgespräch.
Also immerhin habt ihr euch für eine Sprache entschieden. Ja,
genau. Es wäre jetzt geil, wenn unsere Bibelstunde Bibelgespräch heißen würde. Bibelgespräch. So, ich möchte tauschen. Nee, ich empfinde diesen Kreis, der ist leider aufgrund der Tradition mehr mit älteren Menschen, was ich nicht wegen der älteren Menschen bedauere, sondern weil ich mir wünschen würde, das mit mehr Leuten zu diskutieren. Aber ich finde, ich mag das Bibelgespräch total gerne. Shoutout an alle Leute aus dem Hintergrund. Weil da diskutiert man wirklich mal über genau das, was wir gerade gesagt haben. Man diskutiert über das Gottesbild dahinter, man diskutiert darüber, was eigentlich Angst ist, mal war, wie man früher Sünde gedacht hat und was sich da verändert hat. Und da kommt es halt auch mal dazu, dass jemand sagt, ich kann das nicht, ich will das nicht so denken, das war doch immer so. Und es gibt natürlich auch mal solche Sprüche wie so, ich weiß überhaupt nicht, habe ich noch nie als problematisch empfunden, ich weiß gar nicht, warum wir darüber diskutieren. Also so alles ist dabei, ne? Mhm. Und ich kann das total nachvollziehen. Ich weiß aber, was du meinst, weil es ist immer dieses Ausbalancieren, ne? Es ist immer so dieses, komm, wir schmeißen mal alles in die Mitte und gucken mal, was daraus wird. Und ich habe aber gerade gedacht, als du geredet hast, also ich kann dem ganz viel entnehmen, was ich eigentlich total spektakulär und gut finde. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es eben Situationen oder was weiß ich, Räume, vielleicht kann man heutzutage auch sagen, es muss eben auch mal Impulse geben, wie man das so schön sagt, wo man aber auch mal wirklich, ich sag jetzt mal, zeigt, wofür man steht. Also ich merke das zum Beispiel bei jungen Menschen, dass sie immer daran interessiert sind, dass man halt mal so eine Reibungsfläche bietet. So ist jetzt auch kein Geheimnis, ne? Das ist ja auch klar, dass es dann eher irgendwie was Rebellisches so will. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass ich mir das manchmal noch mehr auch von Kirchen wünschen würde, dass sie tatsächlich nicht immer nur ausbalancieren, sondern an manchen Stellen Kante zeigen, wo es sich wirklich lohnen würde zu sagen, nee, da sind wir auch nah beim Menschen oder das geht in unserem Namen irgendwie nicht oder so wie wir Gott verstehen, könnten wir da nicht hinterstehen, so, ne? Weil das ist tatsächlich, was ich sagen würde, da muss man auch sagen, das ist schon, ja, das können wir schon auch ein bisschen mehr ab und zu machen, so, ne? Und da sind wir dann eben auch eher so bewahrend oder so, ne? Oder wir verändern uns nicht so gerne. Aber vielleicht ist das auch nur ein Add-on. Und manchmal fällt es mir dann auch schwer, das so einzufordern, weil ich merke, dass, ja, wenn das dann nur meine Meinung wäre und nicht von allen und wenn wir da noch nicht sind und wenn wir noch nicht so progressiv, rebellisch, was auch immer sind, dann ist es halt einfach schwierig oder dann kann man auch nicht sagen, ja, stehen wir alle zu, sondern dann dauert das halt so, ne? Ich bin da immer hin und her gerissen zwischen, ja gut, das ist halt einfach so, dass wir da nicht so ein schnelles Tempo haben als Kirche und manchmal denke ich, warum haben wir denn nicht ein schnelleres Tempo, so, ne, bei manchen Fragen, ja, oder absolut, so. Ja. Aber ich werde es nicht auflösen.
Ich sag immer, dass es, es gibt Gemeinden, die sind wie Öltanker und es gibt Gemeinden, die sind wie Schnellboote. So, neue Gemeindegründungen sind wie Schnellboote, die sind wendig, die können so, die sind schnell wendig und können immer überall Kurswechsel und dies und das und so. Und das ist auch, hat auch seine Berechtigung. Aber wenn ein Sturm kommt, sind die ziemlich schnell aufgeschmissen. So, ja. Und es gibt Gemeinden, die sind wie Öltanker, die wenn die einen Kurs haben, dann kannst du dich dem nicht in den Weg stellen, weil da brettern die einfach durch. Ja. Ja? So, kein Sturm kann denen was anhaben. Aber wenn du den Kurs ändern willst, dann setzt du das Steuer und dann musst du lange warten, bis sich da mal irgendwie ein Grad Kursänderung ergibt oder sowas. Ne? Und ich sag immer, das war irgendwann eine bewusste Entscheidung tatsächlich auch, zu sagen, ich möchte gerne in einem Kontext Öltanker arbeiten. Weil ich zwar neidisch oft gucke auf die Schnellboote, die mich auch überholen und die, wo ich sehe, boah, geil, was die jetzt schon wieder für einen coolen Kurs haben oder sowas, ne? Aber ich weiß genau, wenn ich mit jahrelanger, vielleicht mühseliger Arbeit auch als Pastor, den Öltanker einen guten Kurs gebe, dann ist der auch nicht so leicht zu stoppen auf dem guten Kurs, ne? Und ich finde, das ist wirklich ein passendes Bild für Gemeinde. Also klar hat das auch seine Grenzen, dieses Bild, weil auch aus Schnellbooten können größere Boote und werden. Und dann gibt es natürlich noch die Kreuzfahrtschiffe und die Segelboote. So, ne? Du kannst jedes Beispiel sprengen so, aber das ist, aber nach der die Tendenz ist das halt, ne? Und es ist halt oft so, dass die Öltanker theologisch, wo du selbst das Wort gerade gesagt hast, progressiver denken, aber oft in den Formen einfach so.
Ja.
Oh, sind, ne? So. Genau, also dann, ich will jetzt keine Beispiele nennen, sonst sind Leute verärgert aus meiner Gemeinde, die diesen Podcast hören. Aber die,
das wenn sie ihn hören.
Genau. Nein, aber also so in Formen, da würde ich mir so oft wünschen, dass unsere Gemeinde mal echt mal langsam den Arsch hochkriegt und mal so, hey Leute, so, ne, also können jetzt wirklich nicht ewig im 20. Jahrhundert stecken bleiben, so, ne? Und das modern finden. Ernsthaft, so, ne? aber ich mache auch die Erfahrung, dass die in den Formen total hip und gut dabei sind, ja, ganz oft einen so krass altbackenen inhaltlichen Background haben, so, dass ich denke, so. Und da frage ich mich auch, warum rennen die ganzen jungen Menschen dahin einfach wegen der Lobpreiszeit oder hören die der Predigt eigentlich zu? So, ne? ja. Okay, es ist, ne, ich meine, er hört auch Predigten kritischer als Pastor oder als Theologe irgendwie, ne? Aber das ist so, wenn ich würde mir wünschen, und das ist unser Herzensanliegen, Gemeinde zu bauen, die beides kann, die in der Form und in der Theologie nach vorne denkt und fortschrittlich ist und uns wandelbar und so, ne? Agiler irgendwie, ne? Aber solange es das nicht gibt, oder ich habe es bisher noch nicht so wirklich gefunden, in Ansätzen schon, aber nicht so richtig konsequent zu Ende gedacht, so lange bin ich lieber auf dem Öltanker, auf dem ich manchmal gähne über die Form, aber wo Dinge möglich sind, inhaltlich, und wo Theologie nach vorne denkt einfach, als andersrum.
Cool. Finde ich ein super cooles Erklärung für dieses Bild. Mich frustriert dieses Bild schon seit Jahren, weil ich dann auch immer höre, ja, Dennis, also Gemeinde ist halt ein Schiff, ne? Das dreht sich nicht so schnell. Und dann merke ich immer so, fuck you. Ich will das aber. Aber ich finde es schön, dass du sagst, es ist eigentlich eine, es ist vielleicht eine Entscheidung bei mir. Und vielleicht gilt das ja auch für meine Familie, vielleicht gilt das ja auch für die Diskussion mit meinen Freunden oder auch für das Dasein in meiner Kirche oder so, dass ich entscheide, kann ich hier den Kurs mitbestimmen und mitdiskutieren. Vielleicht auch ein gutes Warnzeichen, wenn man das Gefühl hat, man kann es nicht oder es wird für einen entschieden. Hashtag, ne, Klammer zu oder so. Aber genau, was ich sagen wollte war, ich finde es tatsächlich ein schönes Bild und hilft mir auch tatsächlich weiter, das nochmal neu zu denken, sich eher zu entscheiden dafür und auf den Kurs zu, egal was man für ein Boot hat, auf das Kurs setzen vielleicht auch und kann man da mitdiskutieren, kann man mit dem Captain reden und so. Weil das schon entscheidender ist als, was ist jetzt meine Kirche so, ne? Also ich habe schon auch Vorträge gehört von Leuten, die zu so heißen Eisen, zum Beispiel einen Vortrag zum Thema Homosexualität irgendwann gehört, wo jemand dann auch gesagt hat, eigentlich, also jetzt unsere Freikirche, kongregationalistisch für alle Leute, die das verstehen oder sich damit auskennen, ist eigentlich total schnell wendbar. So, also die Botschaft war, eigentlich sind wir jetzt nicht so krasser Öltanker, so, ne? Und trotzdem fühlt es sich ja für uns oft so an, ne? Aber entscheidender ist vielleicht gar nicht, was das jetzt ist, so, sondern ob wir da irgendwie Kurs setzen können. Ich würde mal einen Punkt setzen, weil wir sind auch, ich möchte jetzt ungern noch länger mit euch sprechen.
Danke, Dennis, das sagst du mal.
Ja, das hält man nicht lange aus.
Geht,
ne?
Euch auch
ich
so, kann ne?
Ich muss mal, ey, das Ding auch nicht mehr lange hören.
Zum Abschluss, für alle HörerInnen, diese Ironie zwischen uns. Ich hoffe, ihr versteht das, weil das irgendwie auch so ein Ding ist, was wir im Studio uns irgendwann mal angeeignet haben.
Wenn ihr das nicht versteht, seid ihr dumm.
Und es Hashtag auch Ironie. Ich habe bei manchen Menschen auch tatsächlich festgestellt, sie verstehen das wirklich nicht. Und da, ich sage es einfach nochmal. Aber ich würde mit euch noch gerne ans Lagerfeuer gehen. Und da ihr ja jetzt wisst, ne, und euch ein wenig vorbereiten konntet, meine Frage ist, wollt ihr...
Sag das doch nicht! Die sind voll spontan, ey.
Ach so, wollt ihr es nochmal... Ja, dann gehen wir jetzt ans Lagerfeuer. Yes, und ihr so.
Cut!
Shoutout an meinen Cutter und Mensch an der Sound Machine, Nils. Das lassen wir auf jeden Fall drin. Ihr wolltet gerne noch mit mir ins Lagerfeuer gehen und jetzt mal ganz spontan
du
so, ja? Ja,
wollte ich gerade sagen, haben wir das uns gewünscht, oder?
Ja, habt ihr gesagt, ihr freut euch schon die ganze Zeit. Okay, Schluss jetzt. Also, ihr geht jetzt mit ins Lagerfeuer, wollt ihr einzeln antworten oder antwortet ihr zusammen?
Das kommt auf die Frage.
Ja, vielleicht zusammen.
Okay, ja, ich bin gespannt.
Na, schauen wir mal.
Okay, ich bin gespannt. Ich habe übrigens, ich mache jetzt eine Neuheit ab Folge 20. Letztens hat mir jemand gesagt, nein, keine neuen Fragen, aber es hat mir jemand gesagt, ich würde immer sagen, beim Lagerfeuerbekenntnis, ich würde das nicht kommentieren. Und dann sagen die Leute ihre Antwort und dann sage ich, ach, coole Antwort. Oder, oh, gut, ja. Oder, ja, finde ich schon super. Deswegen ab heute, ich lasse es jetzt.
Ab heute mal was Negatives.
Ab heute werde ich das total und auf jeden Fall kommentieren. Und ich werde mir nicht mehr dieses Prinzip auferlegen und mich in diese ganz normale Gesprächsdynamik wieder reingeben, dass ich kommentiere, wenn ich Bock habe und wenn nicht, nicht. So, neue Freiheit. Hashtag neue Freiheit bei Folge 20. okay, Lagerfeuerbekenntnis. Stellt euch vor, wir sind am Lagerfeuer. Hat einen
neuen Kurs gesetzt.
Wir starren ins Lagerfeuer, nehmen nochmal einen Schluck Gin. Gin.
Meiner ist schon meine so ist lange alle.
Hat sich auch nicht verändert seit dem Studium, ne? Okay, ja. Ich glaube, tief im Herzen an.
Jetzt hast du eine Gurke im Mund.
Ich glaube, ich bin im Lagerfeuer und ist Gurke. Zahnpflege.
Genau zum richtigen Zeitpunkt hier die Gurke aus dem Master.
Aber das ist schön. Es ist so ein bisschen Nebengeräusch. Es ist ein bisschen nahbar. Ja. Also, woran glaubt ihr denn tief im Herzen?
Wir haben es ja im Prinzip gesagt, ne? Also, wenn ich das auf den Punkt bringen soll, ich glaube tief im Herzen daran, dass Gottes Liebe und seine Gnade immer größer sind, als wir es uns in den kühnsten Vorstellungen ausmalen.
Ja.
Immer noch ein Stückchen größer.
Ja. Ja, cool.
Das Weib muss dazu stehen lassen, was der Mann gesagt hat.
Steht in der Bibel.
Ich sag ja, formkonservativ.
Haben wir nichts von so Vögeln.
Ja, aber das ist tatsächlich eine, finde ich, sehr schöne Antwort. Okay, das war mein Kommentar dazu, habt ihr gemerkt. So, jetzt nächstes. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
Ich will nicht schon wieder jetzt als erste antworten.
Mein Mann.
Mein ja, Mann. Genau.
Okay.
Ja, ich bin da mal weg. Schuss.
13 Jahre Ehe.
Oh, Glückwunsch. Ja, kann
weg. Könnte, aber.
Nee, im Ernst. Ich bin nur für die Spaßantworten zuständig.
Okay, nächstes. Also ich würde tatsächlich sagen, und damit positioniere ich mich dann wahrscheinlich eher Richtung liberal, aber jede Form von Fundamentalismus, politisch, religiös, ideologisch, ist für mich einfach, kann weg.
Siehste, da ist nämlich das Profil, was ich eben angesprochen habe. So. Nicole, hast du auch noch was? So richtig scheiße findest? So. Du schließt dich an, ja? Okay.
Ja.
Okay, wenn du oder wenn ihr sofort könntet, welches große Ding würdest du starten?
Da habe ich mich immer gefragt, ich habe mir das angehört in den letzten Podcasts, warum so konjunktivlastig?
Das ist so ein bisschen so gedacht, wenn du alles Geld der Welt hättest, also so nach dem Motto, ich kann zwar gerade nicht, also quasi denke noch größer, aber vielleicht würdest du sagen, diese Frage verändern und im Leben immer alles starten, was man sich wünscht, keine Ahnung. Ja, sag mal.
Ja, aber mal etwas.
Ja.
Wir haben immer so viel Projektideen. Welche greifen wir raus?
Sollen wir eine? Ja, die wichtigste natürlich.
Eine rausgreifen, die wir jetzt gerade wirklich angehen wollen.
Ja.
Und werden.
Ja.
Wir wollen, ey, und wenn uns irgendjemand diese Idee jetzt kriegt, ne, ja, dann machen wir dich persönlich verantwortlich, weil wir das erste Mal öffentlich sagen. Wir wollen eine Tiny Church bauen. Kennst du Tiny Houses?
Ach, Tiny Church. Ja, kenne ich.
Ja. Mhm. Ja, so. Und wir wollen auf einen Trailer eine Kirche bauen, die du hinten an so einen Pickup dran machen kannst und damit unterwegs sein und Leute erreichen. Und am liebsten hätten wir, und das, da kommen wir in den Bereich hätte, könnte, würde, wollte, Fahrradkette und so. Am liebsten hätten wir ein Tiny Village, wo die Tiny Church im Mittelpunkt steht und so Tiny Houses drum stehen und Menschen wohnen, die Bock haben, anders alternativ irgendwie zu leben oder sowas in der Richtung. Aber wir fangen an mit der Church, weil ganz oft fangen, komisch, ne, aber ganz oft fangen irgendwie großartige Sachen damit an, dass Leute anfangen, eine Kirche zu bauen. Mhm. Manchmal auch einfach tatsächlich so wirklich mit den Händen. Mhm.
Alrighty. Ich hätte Bock auf einen Drink mit.
Gut, da habe ich mir jetzt gar keine Gedanken zu gemacht.
Die Frage habe ich vergessen.
Das finde ich persönlich übrigens tatsächlich, also für mich wäre es die schwierigste Frage, weil ich dann, da müsste ich sehr lange überlegen. Aber ja, jetzt muss ich ja nicht, so, ne?
Das ist immer was für die Intellektuellen sowas, weil die zücken dann immer so jemand aus dem Ärmel, an den man so gar nicht gedacht hat oder so.
Ja, das
sagen jetzt weder Dennis noch Jesus.
Das stimmt, ja, genau. Aber es gab da auch schon so Antworten, das fand ich irgendwie echt Cool, also jetzt nicht so eine intellektuelle Antwort oder so, sondern ja, hat mich manchmal tatsächlich sehr überrascht. Aber sagt doch mal einfach eine Person, die ihr gerne treffen würdet. Einfach ein Drink mit jemandem. Stell dir mal vor, du könntest mit irgendjemand für 7 Minuten lang ein Bier trinken. Mit wem würdest du das gerne machen?
Mit meinem Landtagsabgeordneten.
Alright. Ein Shoutout an René. Genau. Genau. Boah, wir haben viele Shoutouts hier drin gehabt. Wir sind so ein richtig hipper Podcast.
Du hast ein neues Lieblingswort jetzt gefunden, Dennis.
Ja.
Oder Satz muss, ist ja ein Satz.
Also Drink. Drink.
Ja.
Boah, das ist wirklich hammerhart, ey.
Ich mag diese Frage. Keine Menschen. Mich interessieren keine Menschen. Ich habe keine Vorbilder.
Nach dieser Folge. Dü-düm.
Ich komme nicht drauf. Also ich eben, vielleicht hat das auch damit zu tun, irgendwie, also das ist so. Es ist da festzulegen, ist so schwierig, ne? Vielleicht wäre das Coolste, zufällig einen Drink zu trinken mit irgendjemandem völlig Unprominentes, Normales, der mir Lebensgeschichte ein bisschen erzählt oder so. Das ist vielleicht viel spannender als mit so. Man nennt bei sowas immer so Prominente und da, oder so irgendwie so bekannte Leute und so. Und das ist mir eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob ich da so Bock drauf habe irgendwie. Vielleicht musst du damit leben, dass diese Frage mal unbeantwortet bleibt im Lagerfeuer.
Es ist doch auch eine Antwort. Ich meine, klar, wir hätten das jetzt auch offen lassen können, sagen können, nehmt das einfach nochmal mit, ihr beiden. Ne? Aber ist doch gut zu sagen, auf gar keinen Fall einen Prominenten. Finde ich cool. Finde ich auch einen spannenden Gedanken. Okay, ich merke, am Anfang der Folge und jetzt am Ende bricht das Internet schon wieder die ganze Zeit weg. Bevor das jetzt hier völlig.
Ja, aber in der Mitte nicht.
In der Mitte nicht, ne? Bevor das jetzt hier völlig in die Hose geht, beenden wir die Folge. Nicole und Markus, ich danke euch mega, dass ihr da mit mir mal drüber nachgedacht habt. Ich habe irgendwie gedacht, diese Folge muss irgendwann mal sein. Und ich fand das richtig spannend. Nimm was mit, inspirierend mit euch, eine Folge immer Sommer zu machen. Und danke euch, dass ihr da gewesen seid. Und sag auch allen Hörerinnen damit Tschüssikowski. Und euch. Ciao.
Auf Wiederschauen. Hören.
Tschö.
Tschüssi.